Diesem Mann kann niemand mehr helfen, sagte der Medikus. Ein Raunen erhob sich unter den Zuschauern, die sich am Fundort der Leiche versammelt hatten, einem Fischmarkt im Zentrum von Amsterdam. »War der Fisch an seinem Tod schuld, Dr. Bartelmies?« fragte der Polizeihauptmann, der neben ihm stand und den Toten mit amtlichem Interesse musterte. »Ist er vielleicht an einem Bissen erstickt?« »Dazu bedürfte es näherer Untersuchung, auch wenn es nicht ausgeschlossen ist«, erklärte Dr. Bartelmies. »Bis jetzt steht nur eines fest, und das ist der Exitus.« Der Fischhändler wandte sich ab und betrachtete den Toten vor seinem Stand. Normalerweise hätte man kein Aufhebens um einen solchen Fall gemacht, schließlich starben jeden Tag Leute. Allerdings konnte er sich an keinen Fall erinnern, bei dem jemand mitten auf dem Fischmarkt einfach tot umgefallen war. Bedeutsam war dabei wohl auch, dass es sich bei dem Dahingeschiedenen nicht um einen armen Schlucker handelte. Für so einen hätte man gewiss nicht eigens den Polizeihauptmann und den Medikus hergeholt, sondern um jemanden von Rang und Namen. Das sah man schon an der Kleidung. Der Tote trug einen Umhang aus schwerem, wertvollen Tuch und teure Lederstiefel. Und an seinem Gürtel hing eine dicke Börse, auf die sich viele begehrliche Blicke richteten, einschließlich die des Fischhändlers. Aufschreie der Umstehenden ließen ihn zusammenzucken. Der Polizeihauptmann hatte den Toten vom Rücken auf die Seite gedreht. Wollte er etwa jetzt schon die Börse verschwinden lassen? Und dadurch unabsichtlich dafür gesorgt, dass dem Mann der Fischbissen aus dem Mund rutschte, gefolgt von weißlichem Erbrochenen. »Damit hat sich eine genauere Untersuchung wohl erübrigt«, sagte der Medikus. »Dieser Mann wurde zweifellos Opfer einer Vergiftung.« Der daraufhin einsetzende Aufruhr war beträchtlich. Der Fischhändler stimmte ein empörtes Geschrei an, als der Polizeihauptmann ihn von zwei Bütteln ergreifen und fortschleppen ließ. Den Einwand von Dr. Bartelmies, dass es keineswegs zwingend am Fisch gelegen haben müsse, hörte kaum noch jemand. »Komm, Peter«, sagte Joost Heertgens zu seinem Patensohn. »Wir müssen weiter. Ich würde gern wissen, woran der Medikus sah, dass der Mann an Gift starb.« »Er sah es gewiss an dem, was der Tote ausgespien hat. Oder genauer, was ihm aus dem Mund fiel«, verbesserte Joost Heertgens sich. »Wahrscheinlich war der Fisch schlecht. Verdorbener Fisch ist giftig, das weiß jeder. Daran ist schon so manch einer gestorben.« Nur widerwillig ließ sich der Junge vom Schauplatz des Geschehens fortziehen. »Der Medikus sagte aber, es müsse nicht am Fisch gelegen haben. Der Mann ist tot. Gleich viel aus welchen Gründen möge er in Frieden ruhen. Ich würde gern wissen, woran er starb. Du willst vieles wissen. Doch nicht alles trägt zu deiner Bildung bei«, versetzte Joost, dem es immer schwerer fiel, Geduld zu bewahren. »Schließlich willst du ja kein Medikus werden, sondern Maler.« Erneut korrigierte Joost sich. »Dein Vater wollte es. Und es obliegt mir als deinem Vormund, seinen letzten Willen zu vollziehen.« Als Pate von Martens einzigem Sohn nahm Joost seine Aufgabe ernst, und auch wenn er die damit verbundenen Beschwernisse und Umstände manchmal verfluchte, würde er getreulich alle nur erdenklichen Widrigkeiten auf sich nehmen, um Martens letzten Willen zu erfüllen und Peter bei dem gewünschten Lehrmeister unterzubringen. Bis jetzt entwickelte sich alles hoffnungsvoll. Die im Vorfeld geführte Korrespondenz war aussichtsreich verlaufen. Im Falle etwaiger verbleibender Unklarheiten hatte Joost Heertgens eine Menge schlagkräftiger Argumente zur Verfügung. Routinemäßig tastete er nach der schweren Geldkatze unter seinem Wams. Peters neuer Lehrherr würde keinen Grund zur Klage haben. Sie spazierten an einer Gracht vorbei, die von vornehmen Häusern gesäumt war. Weit konnte es nicht mehr sein. Ihr Ziel musste sich ganz in der Nähe befinden. Zumindest hatten sie bereits das richtige Viertel erreicht. Joost wandte sich an eine junge Frau, unter deren Aufsicht zwei Knechte Fässer zu einer Schenke rollten. »Mefrau, könnt ihr mir sagen, wo ich die Nieuwe Dolenstraat finde? Sie müsste ganz in der Nähe sein.« Die Frau lächelte, und für einen Moment kam es Joost Heertrens so vor, als sei die Sonne aufgegangen. »Gleich um die Ecke, und schon seid ihr da.« »Hab Dank, Mevrouw.« Anschließend war das Haus von Rembrandt van Rijn schnell gefunden. Ein Schild an der Backsteinfassade, beschriftet mit dem Namen des Meisters, wies es als Kunsthandlung und Maleratelier aus. Mit einem Seufzer betätigte Joost den Türklopfer. Nach einer Weile wurde ihnen von einer Magd mittleren Alters geöffnet. Joost begrüßte sie freundlich und stellte sich vor.
»Mein Name ist Joost Heertrens, und das ist mein Mündel Pieter, der in diesem Hause Lehrling werden soll. Wir sind für heute angekündigt.«
Die Magd nickte nur mit verdrießlicher Miene und ließ sie vor der Tür stehen, während sie im hinteren Teil des Hauses verschwand, wo sie leise mit jemandem sprach. Kurz darauf erschien eine jüngere Frau mit einem hübschen, lebhaften Gesicht. »Mein Mann ist leider gerade außer Haus, aber er kommt in Kürze zurück. Ihr könnt gern so lange mit mir in der Stube warten.« Dankbar ließ Joost sich auf einem gepolsterten Stuhl vor dem Kamin nieder. Pieter musste mit einem Schemel in der Ecke Vorlieb nehmen, aber daran würde er sich gewöhnen müssen. Als Lehrjunge konnte er keinen Luxus erwarten. Die junge Hausfrau klingelte nach der Magd und befahl ihr, dem Besuch Wein zu servieren. Auch dafür war Joost dankbar, obwohl der Wein stark verdünnt und sauer war. Die Gattin des Malers hatte es sich in einem Lehnstuhl bequem gemacht und beugte sich über eine Stickarbeit. »Ihr kommt aus Leiden, wie ich hörte?«
»Mein Mündel Pieter kommt von dort. Ich selbst lebe in Seeland. 3 bis 4 Mal im Jahr komme ich nach Amsterdam, der Geschäfte wegen. Ich unterhalte hier ein Kontor, doch den täglichen Handel hat mein Verwalter unter sich. Ich schaue nur gelegentlich nach dem Rechten und kümmere mich um größere Aufträge.